Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Es gibt einen neuen Roman von Christoph Hein, also von einem der am meisten gelesenen und diskutierten Schriftsteller bei uns. Das ist der spätestens seit seiner Novelle Der fremde Freund oder Drachenblut. Sein neues Buch führt zurück in eine Situation, die er selbst als Jugendlicher erlebt hat. Christoph Hein musste aus der DDR nach West-Berlin ziehen, um weiter zur Schule gehen zu können. Von so einem Wechsel von Ost nach West erzählt sein Buch Unterm Staub der Zeit. Und darüber spreche ich gleich mit Christoph. Ein Junge, ein 14-jähriger Junge, der muss das Land wechseln. Er muss weg von seinen Eltern, aus seiner vertrauten Umgebung, weil er dort kein Abitur machen darf, weil er dafür die falschen Eltern hat. Sein Vater ist nämlich Pfarrer und Pfarrerskinder haben in diesem Land in der DDR in den 50er Jahren kaum die Chance, auf ein Gymnasium zu gehen. Von diesem Jungen erzählt der Schriftsteller Christoph Hein in seinem neuen Roman Unterm Staub der Zeit heißt der Roman. Und Christoph Hein ist jetzt am Telefon. Seien Sie willkommen, Herr Hein.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo.
Das Buch führt ja zurück in eine Zeit, in der Sie selbst zur Schule gegangen sind, in die Jahre 1958 bis 62. Wie viel Staub der Zeit aus dem Titel mussten Sie denn beiseite räumen, um zurückzukommen in diese Jahre?
Das ist beim Schreiben immer so, dass man in der Arbeit dann diesen Staub abräumen kann. Und man aktiviert die Erinnerung. Wenn man beginnt damit, ist die Vergangenheit so eine dunkle, graue, kaum durchschaubare Masse. Und beim Schreiben wachsen die Erinnerungen. Das ist eigentlich bei jeder Arbeit so gewesen.
Mhm. Dieser Junge, von dem Sie erzählen, der heißt Daniel. Und der erlebt etwas, was Sie selbst auf ähnliche Weise erlebt haben. Auch Sie mussten in den 50er Jahren aus einer kleinen Stadt in Sachsen nach West-Berlin gehen, weil Sie in der DDR wegen Ihres Pfarrervaters kein Abitur machen durften. Wie ist denn jetzt bei diesem Roman das Verhältnis zwischen Erinnerung und Erfindung?
Wie bei allen Arbeiten. Es ist ganz viel Erinnerung dabei und immer auch Erfindung. Also insofern, es ist ein Roman und keine Biografie, die ich schreibe. Aber das habe ich eigentlich in jedem der Romane gemacht, dass ich möglichst viel von mir selber mit einbringe, auch in so was wie Glückskind mit Vater und so weiter. Das macht die Sache schärfer, genauer. Und insofern habe ich mich immer bemüht, neben der Erfindung auch sehr, sehr genau die Erinnerung zu Papier zu bringen.
Aber ist bei so einem Stoff, der, also so stelle ich es mir zumindest vor, noch einmal näher dran ist als an Ihrem eigenen Leben, als bei anderen Büchern, ist das ein anderes Schreiben als bei anderen Stoffen, die Ihnen vielleicht ein Stück weit entfernter sind?
Ach nein, ich versuche eigentlich beim Schreiben bei jedem Stoff es so nah wie möglich an mich zu bringen. Das ist für die Genauigkeit, wie ich sagte, unendlich wichtig. Also auch dieser Roman Unterm Staub der Zeit ist eigentlich nicht näher an mir dran als andere Arbeiten. Es geht natürlich, Sie haben recht, ich habe einen ganz ähnlichen Weg gemacht aus einer sächsischen Kleinstadt nach West-Berlin mit all den Schwierigkeiten und Glücksumständen und Problemen. Das alles habe ich auch kennengelernt. Aber es bleibt dennoch ein Roman.
Lassen Sie uns reinschauen in den Roman, in diese Geschichte. Dieser 14-jährige Daniel, dieser erzwungene Wechsel, also er geht ja nicht freiwillig nach West-Berlin, sondern er muss weggehen, wenn er diesen Schulweg weitergehen will zum Abitur. Wie ist denn das Ankommen in West-Berlin für ihn? Ist das ein schmerzlicher Anfang oder freut er sich vielleicht auch, von zu Hause wegzukommen?
Nein, er freut sich nicht, von zu Hause wegzukommen. Er ist noch zu klein dafür. Mit seinen 14 Jahren ist er noch im Grunde ein Kind der Familie, das ohne die Familie kaum auskommen kann. Mhm. Aber natürlich aus einer kleinen, verschlafenen Kleinstadt nach West-Berlin zu kommen, das war eigentlich in jedem Jahrzehnt natürlich ein enormes Erlebnis. Also das war natürlich eine ganz andere Welt, die sich da auf einmal auftat. Und für den Jugendlichen, der dann 16, 17 wird, ist es natürlich eine sehr viel spannendere Welt als die Kleinstadt.
Und der Daniel, der kommt an seinem Gymnasium in West-Berlin in den sogenannten C-Zweig. In diesem C-Zweig sind alle Schülerinnen und Schüler aus dem Osten Deutschlands da nach West-Berlin gekommen. Sind das alles ähnliche Gründe wie bei Daniel? Also bei ihm liegt es ja an dem Vater, der Pfarrer ist. Ist das bei den anderen jungen Menschen ähnlich?
Ganz ähnlich, also es waren Pfarrerskinder und die Kinder von Ärzten, die auch nicht bevorzugt wurden mit Gymnasium in der DDR. Also insofern war das schon ein bisschen eine kleine Kinder einer gewissen Elite. Und der C-Zweig, ein extra Zweig, musste gemacht werden, weil es mussten Latein und Griechisch noch nachgeholt werden, 2 Jahre. Und hinzu kam noch, dass im Osten der russische Unterricht auch noch dann in West-Berlin für diesen C-Zweig weitergeführt wurde.
Jetzt gibt's erstaunlicherweise recht starke Spannungen zwischen den Jugendlichen mit Ostgeschichte und den West-Berlinern an der Schule. Einer aus dem Westen sagt mal in Richtung der Ostschüler, was stinkt denn hier so nach Russenzone? Woher kommt diese Abschätzigkeit der Jugendlichen aus West-Berlin gegenüber den anderen?
Es war halt Kalter Krieg, das setzte sich fort bis eben bei den Jugendlichen und Kindern und eine große Verachtung des anderen Staates, also die beiden deutschen Staaten waren ja nicht freundschaftlich verbunden, sondern im Gegenteil standen sich feindlich gegenüber und das setzte sich natürlich in den Medien fort und hat dann natürlich auch Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Insofern ist das, was ich da beschreibe, auch entspricht genau den Umständen von damals.
In dem Internat, in dem Daniel lebt, also von dem aus er dann zur Schule geht, auch in West-Berlin, da soll viel gebetet werden. Überhaupt spielt der christliche Glaube da eine große Rolle. Und ich habe in dem Zusammenhang in Ihrem Roman ein neues Wort gelernt. Und dieses Wort lautet Christenverfolgungskäse. Was ist denn ein Christenverfolgungskäse?
Das Internat war ein bisschen auf Spenden angewiesen. Und es gab eine christliche Vereinigung in den Vereinigten Staaten von Amerika, die diesem Internat jedes Jahr 3 oder 4 wagenradgroße Käsen schickte, immer der gleiche. Und sodass in dem Internat es jeden Tag immer nur diesen einen Käse gab. Und das war natürlich für die Jugendlichen so ein bisschen, sie haben sich darüber lustig gemacht und deswegen dieser merkwürdige Name Christenverfolgungskäse.
Das Leben von Daniel, das wird von politischen Konstellationen bestimmt. Die haben ihn erst nach West-Berlin gebracht. Die greifen dann auf andere Weise wieder ein, als seine Eltern nach Ost-Berlin ziehen, also von Sachsen nach Ost-Berlin. Da kommt die Familie dann wieder zusammen. Also Daniel und sein älterer Bruder David, die gehen beide in West-Berlin zur Schule, aber sie ziehen jetzt zu ihren Eltern nach Ost-Berlin. Da gab es andere Regelungen. Also als Schüler durfte man aus Ost-Berlin nach West-Berlin zur Schule gehen. Aus der übrigen DDR kommend durfte man das nicht. Jetzt fahren die beiden da immer auf der S-Bahn zur Schule. Das ist interessanterweise die gleiche Strecke, auf der ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Mich hat das ganz seltsam berührt zu lesen, dass an denselben Orten damals zum Beispiel Schüler von der Ostberliner Polizei dann kontrolliert oder auch schikaniert wurden auf dem Weg zur Schule oder zurück von der Schule. Was war das für ein Schulweg für diesen Daniel, da täglich über eine Grenze zu fahren?
Es war durch die Grenzkontrollen gab es immer einen Moment von Spannung, zumal man natürlich immer ein bisschen diesen Unterschied Ost-Berlin, West-Berlin ausnutzte. Also ich hatte auf Wunsch meines Vaters eine West-Berliner Tageszeitung abonniert, die ich dann immer durch die Grenzkontrolle schmuggeln musste. Also ich trug das dann unter dem Hemd oder irgendwie. Das waren Momente von Spannung und insofern war der Schulweg dadurch auch ein wenig aufregend. Gelegentlich wurde es erst unterbrochen, man wurde rausgeholt und kam dann erst, was weiß ich, eine Stunde verspätet im Unterricht an. Mhm. Aber es war kein ganz normaler Weg. Und bis hin eben zum Mauerbau, wo dann auf einmal der Schulweg unterbrochen wurde und wir in Ost-Berlin da eingesperrt waren.
Ja, damit wird dann noch einmal alles anders für Daniel. Er kann eben nicht mehr nach West-Berlin zur Schule gehen. Auch das erzählen Sie in diesem Roman, wie es danach mit ihm weitergeht, zumindest für die nähere Zeit. Und dann gibt es es gab schon mal ein Buch von Ihnen mit einem Schüler namens Daniel, das Buch von allem Anfang, da ging es um die Grundschulzeit von Daniel, wenn ich mich richtig erinnere, 1997 veröffentlicht. Im neuen Roman geht es ja jetzt um Daniels Weg zur Volljährigkeit und am Ende lernt er eine junge Frau namens Christiane kennen und dazu heißt es dann, und damit beginnt eine andere Geschichte, eine ganz andere Geschichte. Gibt es denn schon Pläne bei Ihnen, diese ganz andere Geschichte von Daniel dann zu erzählen, weiterzuerzählen?
Ich bin schon dabei, aber das wird nun wiederum ein ganz anderer Roman, der gar nicht in der Folge ist, von einem Anfang an und unter dem Staub der Zeit, sondern da greife ich ein sehr viel größeres Thema an und einen größeren Radius. Ja. Aber daran sitze ich schon seit längerer Zeit.
Ich bin gespannt, Herr Hein, was dabei herauskommt. Jetzt können wir erstmal lesen. Unterm Staub der Zeit, der neue Roman von Christoph Hein, ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der britische Schriftsteller Nick Hornby, der hat mit seinem Roman High Fidelity das Bild des Schallplattensammlers geprägt. Das ist ein etwas ungeschickter, nicht mehr so ganz junger Mann, der nimmt sein Hobby deutlich zu ernst. Deshalb braucht er im Sozialleben doch einiges an Nachhilfe. Jetzt hat sich die US-amerikanische Musikjournalistin Amanda Petrosic auch die Spezies der Schallplattensammler vorgenommen, aber nicht für einen Roman, sondern für ein Sachbuch. Das heißt jetzt auf Deutsch: Um keinen Preis verkaufen. Die wilde Jagd nach den rasten 78ern und die Suche nach der Seele Amerikas. Thomas Gross hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Amanda Petrosic, für ein Sachbuch hat sie wahrscheinlich echte Sammler besucht, oder wie geht sie jetzt das Thema an?
Ja, sie hat die echten Sammler besucht und nicht nur das, sie war bei den härtesten der Harten, nämlich eben den Sammlern von Schellackplatten, wie sie vor allem in der Vorkriegsära, also vor dem Zweiten Weltkrieg, hergestellt wurden. Das sind also quasi die Ultras auf dem Gebiet der Sammelleidenschaft. Und der Hauptunterschied zu Hornby liegt aber tatsächlich in der Form. Also Hornby hat das Milieu zwar als erster entdeckt und ausgeleuchtet, aber wie so viele Romanciers neigt er dann so ein bisschen zu Klischees. Und bei Petrosic sind es dann eben eher so solide Beschreibungen konkreter Begegnungen. Und es liest sich ähnlich witzig, aber um einiges weniger klischeehaft.
Da lernt man jetzt also den echten Hardcore-Sammler kennen. Wie ist der denn so, der echte?
Ja, wie ist der echte? Gute Frage. Also es sind schon leicht exzentrische Gestalten, da kommt man nicht drum rum. Und sie haben oft was Getriebenes und erinnern in ihrem gesamten Habitus an Suchtkranke. Und die Methoden, mit denen sie an ihren Stoff kommen, haben auch oft genug was von Beschaffungskriminalität. Also sie sind nicht so richtig geschmeidige Zeitgenossen, könnte man sagen, ja. Und in einer Ära digitaler Verflüssigung kommt es schon fast so ein bisschen rüber, als wären sie sehr neben der Spur. Aber gerade da drin zeigt sich ja auch ein Moment von Widerstand. Also Sammler sind gegen das Vergehen der Zeit. Sie mögen es nicht, wenn Dinge verschwinden. Und man könnte sagen, das ist ein romantischer Widerstand gegen die Kräfte von Tod, Zeit und Kapitalismus.
Das sind jetzt die Gemeinsamkeiten dieser Sammler. Gibt es dann auch verschiedene Unterkategorien, verschiedene Typologien von Sammlern?
Ja, die gibt es durchaus. Da gibt es beispielsweise die Jäger dieser Sorte. Da geht es vor allem um die Ekstasen der Beschaffung, dass man also genau zum richtigen Zeitpunkt, genau am richtigen Ort ist, im richtigen Flohmarkt und dann in der hintersten Ecke eben die richtige Platte aus der richtigen Kiste zieht. Da gibt's Unterspezies, davon wären die Witterer, die glauben von sich oder ja, also sind sich sicher, dass sie das nicht das Vinyl, sondern das Schellack schon von Ferne riechen können, wenn sie irgendwie an einem Haus klingeln, wo vielleicht auf dem Dachboden irgendwas ist. Dann gibt's natürlich auch noch die Horter. Da könnte man sagen, die erinnern am ehesten an das, was bei Freud anal fixierte Persönlichkeiten sind. Also die wollen halt alles beisammenhalten, nicht mehr hergeben. Die sitzen auf diesen Schätzen wie auf dem Gold von Fort Knox. Aber das sind Ausnahmen. Die meisten verstehen sich irgendwie auch als Historiker und geben dann halt was Neues raus. Also die sammeln das, editieren das als Box, schreiben Begleithefte dazu, sharen sozusagen. Mhm. Das sind echte Sharer, ja.
Jetzt, also wir reden über Sammler von heute, die aber Schätze sammeln, die entstanden sind bis heran an den Zweiten Weltkrieg, also diese aus der Schellack-Ära. Mhm. Die gab es ja damals aber auch schon einige Jahrzehnte. Also geht es dann auch um die Geschichte des Sammelns?
Durchaus, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass die ersten Sammler dann schon auch tatsächlich gesellschaftliche Außenseiter waren. Die werden aber hier auch behandelt. Ein gewisser James McCune oder eben der legendäre, später legendär gewordene Harry Smith, der das Schallplattensammeln in seiner modernen Form quasi erfunden hat. Und beide waren in der Zeit aktiv, als in Amerika sozusagen das Plastik zu siegen begann, ja, als der Konsum zur Leitideologie wurde, der amerikanische Traum. Da haben die auf Dachböden und in Mülleimern den Sound eines anderen, besseren Amerikas aufgespürt. Und zumindest Harry Smith ist es gelungen, damit auch tatsächlich einen Einfluss zu haben. Also seine Zusammenstellung American Anthology of American Folk Music, so muss es heißen, die war schon sowas wie eine gegenkulturelle Bibel und der Einfluss kann gar nicht überschätzt werden. Ohne diese Sammlung wäre kein Bob Dylan denkbar, keine Protestbewegung, ja.
Da hat dieses Sammeln ja dann Folgen, aber im Kern ist das ja nun wirklich ein Nerd-Thema, ja, Schellackplatten sammeln. Schreibt denn Amanda Petrusic da jetzt auch nerdig darüber? Ist das jetzt was für Freaks, für Leute, die selbst in, vielleicht sammeln?
Also ich finde, dass in dieser Erforschung des Sammelns auch allgemeine Fragen mitschwingen. Ja, die kann man da durchaus rauslesen oder sie werden sogar artikuliert. Was ist bewahrenswert und was kann weg? Wer bestimmt, was weg kann? Was ist kulturelle Überlieferung? Und wo lohnt sich's mal ein bisschen vom Mainstream abzuweichen und den Blick auf die Ränder zu lenken? Und wer so über die Dinge oder auch den Zeitgeist nachdenkt, der kommt vielleicht auf die Idee, dass doch nicht mit jedem Winterschlussverkauf immer alles raus muss, um neuen Platz zu machen und so gesehen der Minimalismus einer Marie Kondo vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Das Schallplattensammlerbuch Um keinen Preis verkaufen von Amanda Petrusic, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Robin Dietje. Erschienen ist es im Mattes und Seitz Verlag mit 330 Seiten, 25 Euro kostet das Buch. Vielen Dank an Thomas Gruss.
Straßenkritik.
Mein Name ist Cornelia Benninghofen, ich bin meistens Rentnerin, arbeite noch freiberuflich ein bisschen und habe ein Ehrenamt und lese gerade, ich bin noch nicht zu Ende, Fritz Breithaupt, das narrative Gehirn. Ich versuche es mal kurz zu machen. Das Buch versucht zu erklären, warum wir Geschichten brauchen und nicht nur Fakten. Und warum Emotionen so wichtig sind, damit wir uns Dinge merken können. Und er macht das als Germanist am Beispiel der Freitagschen Pyramide. Das sagt Germanisten und Germanistinnen was. Mir auch, ich habe mich wieder erinnert. Also ein Held oder eine Heldin gerät in eine Krise, muss eine Herausforderung hinter sich bringen. Wir alle fiebern als Leserinnen und Leserin mit. Dann bewältigt er das Ganze und dann geht sozusagen von der Spitze wieder abseits in die Entspannung. Und ja, er macht noch viele andere Dinge. Und kurz gesagt, Emotionen spielen immer genauso eine große Rolle für das, was wir uns merken können und wollen, wie Fakten.
Also Cornelia Benninghofen liest in Köln das narrative Gehirn, was Neuronen uns erzählen, von Fritz Breithaupt. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen. Die Arbeit, also das, womit sehr viele Menschen sehr viel Zeit in ihrem Leben verbringen. Die Arbeit ist erstaunlich selten so richtig Thema in Büchern, vor allem in Romanen nicht. Die Redaktion dieser Sendung hier, also der Lesart, die hat es dennoch hingekriegt, eine ganze Reihe von Büchern zum Thema Arbeit auszumachen für unsere Buchempfehlung für den Monat April. Und die Redaktion ist jetzt hier im Studio, vertreten durch Miriam C. und Christian Raphansel. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo. Hallo.
Wie kam es denn jetzt erstmal überhaupt zu dieser Arbeitsliste bei den Buchempfehlungen?
Ich bin ja bei uns mehr so für die Sachbücher, die politischen Sachbücher zuständig. Und da würde ich sagen, da gibt es ja durchaus, das ist vielleicht ein Unterschied zu den Romanen, durchaus immer eine ganze Menge rund um Arbeit, gerade so soziologische Bücher, wie arbeiten Leute, die prekär beschäftigt sind, wie funktionieren da die Mechanismen etc. Da hatten wir auch letztes Jahr schon eine ganze Menge, da war das ja auch unser Denkfabrik-Thema, so von der Hand in den Mund, wenn die Arbeit fast nicht zum Leben reicht.
Denkfabrik ist unser Jahresthema.
Das ist unser Jahresthema, genau. Das war im letzten Jahr, aber es erscheinen auch reihenweise immer noch weitere Bücher. Und ja, diesen Monat habe ich mich gefreut, dass dann Miriam irgendwann sagte, es gibt jetzt auch Romane.
Endlich. Es ist ja manchmal so, dass ich so ein bisschen neidisch in die Sachbuchregion schiele, weil manchmal die Themen, so die gesellschaftspolitischen Themen, manchmal so ein bisschen schneller am Start sind. Ein Roman braucht halt manchmal ein bisschen länger, bis er entsteht. Und endlich wird also in Romanen auch mal gearbeitet. Das kommt ja wirklich selten vor, beneidenswert. Selten haben Romanfiguren überhaupt einen Beruf. Da ist vielleicht allenfalls mal jemand Schriftsteller und arbeitet an seinem nächsten Roman. Aber endlich kommen eben auch die Repetitivität, nenne ich es mal, von bestimmten Arbeitsprozessen auch in der Romanwelt vor.
Und was für Bücher sind das jetzt konkret in Ihren beiden Bereichen?
Ich würde mal mit den Sachbüchern anfangen. Da haben wir zwei Frühjahrstitel ausgewählt. Einmal von Anna Meyer, eine Journalistin, die hat vor ein paar Jahren schon ein Buch über ihre Vergangenheit in Armut, in Hartz IV geschrieben. Die Elenden hieß das Buch. Und jetzt, mittlerweile, sie ist aber sehr erfolgreich. Sie schreibt Bücher, sie macht Karriere, ist eben nicht mehr arm. Und ihr neues Buch, das heißt jetzt Geld spielt keine Rolle. Und da schreibt sie eben darüber, wie sie merkt, wie sie selber sich verändert, dadurch, dass sie nicht mehr so nachdenken muss, wie sie den Euro zweimal umdreht und im Gegenteil, mittlerweile sich also dann das 50 Gramm Trüffelglas für 16,85 Euro kauft und selber schreibt, ich werde eigentlich vom Opfer zur Täterin, so wie ich mich entwickle. Also ein ziemlich hartes Buch und schöner Schlüsselsatz, ich hasse es, Trüffel zu lieben. Das ist das eine Buch und das andere Buch, Nadja Shehadeh, die ist eine Soziologin, die hat das Buch Anti-Girlboss geschrieben. Girlboss ist so ein feministisches Konzept, vielleicht schon so 10 Jahre alt, das ist so eine Chucker-Mentalität. Ne? Also Frauen, wenn sie nur ehrgeizig und fleißig sind, können das alles schaffen. Sie müssen eigentlich nur genauso sein wie Männer. Und das lehnt sie sowohl aus feministischer als auch so einer leicht antikapitalistischen Perspektive ab. Und da ist so ein schöner Schlüsselsatz, ein halbwegs öder Tag zu Hause ist immer noch besser als ein interessanter Tag auf der Arbeit.
Ah, ja.
Ich glaube, das würden die Figuren in einem Roman auf dieser Liste ganz anders sehen. Wir haben nämlich Birgit Birnbachers Sozialroman, wovon wir leben, auch auf unserer Empfehlungsliste. Und das ist die Geschichte einer Frau, einer ehemaligen Krankenschwester, die aus gesundheitlichen Gründen, also sie hat Asthma und Atemnot, nicht mehr arbeiten kann und deswegen in ihr österreichisches Heimatdorf zurückkehrt. Und da will sie sich dann eigentlich erholen. Es klappt aber gar nicht so richtig, weil diese ganze Arbeitslosigkeit ihr auch ein Stück weit von Struktur nimmt. Dann kommt noch der pflegebedürftige Bruder dazu, der früh pensionierte Vater, der will den Haushalt erledigt bekommen. Also diese große Freiheit, wie man die Arbeitslosigkeit auch sehen könnte, oder das wird erstmal zu einer großen Belastung für diese Figur. Und auch im zweiten Roman auf unserer Liste von Marlene Hobrack ist das die Sozialsatire Schrödingers Girl. Der erzählt auch von einer arbeitslosen Figur, von einer jungen Frau, Anfang 20. Und die wird in so eine Art Betrugsfall, in einem Komplott verwickelt. Ein Literaturagent, ein besonders schneidiger, beschließt nämlich, ich mache dich zum Star, dich junge, arbeitslose Frau, und verkauf einfach einen Roman von einem alten weißen Mann als dein, und dadurch kreieren wir den Mega-Bestseller. Spoiler, klappt auch eine Zeit lang ganz gut. Verändert dann aber das Leben eben dieser jungen Frau und auch ihre Einstellung zur Arbeit verändert sich eigentlich durch diesen Deal.
Ja, wie ist das überhaupt mit der Einstellung zur Arbeit? Gibt es da so einen gemeinsamen Zug in diesen ja doch sehr verschiedenen Büchern oder unterscheidet sich das vor allem?
Ich glaube, es ist tatsächlich so dieser Wunsch, ein bisschen genauer hinzugucken, und über dieses Thema Arbeit transportiert sich eigentlich auch sehr viel Gerechtigkeit. Und ich habe mich das auch gefragt, nämlich wie würden eigentlich die Romanfiguren, wenn wir denen jetzt diese Sachbücher geben würden, was würden die denn davon halten? Weil natürlich diese Position irgendwie Anti-Girlboss, ich bekämpfe den Kapitalismus vom Sofa aus, das ist natürlich eine wahnsinnig privilegierte Haltung. Das muss man sich erstmal leisten können, zu sagen, irgendwie, ich ziehe mich jetzt zurück, ich lasse mich nicht permanent kapitalistisch verwerten, sondern ich protestiere, indem ich mich in meinen Flauschbademantel wickle. Das ist Nadja Shehadeh natürlich auch bewusst. Also sie schreibt auch ganz klar, logisch, ich habe hier meine Privilegien, das ist eine Luxusvariante, das kann nicht jeder. Und ich habe sie das auch dann in einem Interview mal gefragt, naja, sie legen sich dann aufs Sofa und verweigern sich und irgendjemand bringt ihnen die Pizza. Also bestärken sie damit den Kapitalismus nicht womöglich auch noch? Und da hat dann Nadja Shehadeh hat ganz spannend gesagt, dass es eigentlich so ein Privileg ist, das Frauen nie hatten. Also da kommt diese feministische Perspektive rein. Frauen hatten nie das Privileg, faul zu sein. Ich habe da mal einen Ton mitgebracht, wie sie das sagt.
Wir haben eigentlich nicht diesen Archetypus Frau, die sich freitags bis sonntags vor eine Playstation legt und Pizza isst und ein dreckiges Unterhemd anzieht. Das geht aber bei Männern ganz wunderbar. Und da habe ich mich natürlich gefragt, krass, dass das so tief sitzt. Woher kommt das eigentlich?
Das finde ich schon ganz spannend, dass das tatsächlich so ein Geschlechterdings ist. Das in den Romanen auch, Miriam?
Ja, Geschlechterdings. Ich würde auch sagen, ist es ein Stadt-Land-Gefälle da auch irgendwo. Ja. Weil gerade wenn ich mir vorstelle, Nadja Shehadeh würde jetzt in dieses österreichische Dorf kommen, wo eben diese ehemalige Krankenschwester Julia sich erholen will, in Anführungsstrichen. Das ganze Dorf ist tatsächlich gerade betroffen. Also da hat gerade eine große Fabrik zugemacht in diesem Dorf und viele, viele Männer sind arbeitslos geworden und die sitzen jetzt eben faul, nicht vor der Playstation, aber die sitzen im Wirtshaus alle und saufen sich da die Birne dicht, spielen oder Kartenspiele, spielen die da, verspielen wirklich Geld und alles, was die sonst noch haben. Einer verspielt zum Beispiel eine Ziege, also das letzte bisschen Besitz wird da irgendwie in den Ring geworfen. Und also auf diesem Dorf, da hat diese Faulheit in Anführungsstrichen natürlich gar nichts von Selbstermächtigung. Es kommt tatsächlich ein Städter noch in dieses österreichische Dorf. Der wird tatsächlich nur auch der Städter genannt. Und der bringt so ein bisschen was mit vom, er hatte so einen kleinen Herzinfarkt, nicht besonders schlimm, und ist jetzt da in diesem österreichischen Dorf in so einer Reha. Und der sagt von so ein bisschen, ja, ich hatte so einen Luxusinfarkt und ich kann mich jetzt hier so ein bisschen regenerieren, hat dann auch noch ein Jahreseinkommen, so ein bedingungsloses Grundeinkommen gewonnen, und der lebt da jetzt in der Arbeitslosigkeit oder in der vorübergehenden Berufsunfähigkeit natürlich da jetzt sein Leben.
Wenn ich das jetzt so höre, ich habe so einen Osthintergrund, und in Büchern, die mit DDR-Geschichte umgehen, da geht's erstaunlich viel um Arbeit. Also wenn ich an so ein Buch denke, was für die DDR-Literatur sehr wichtig war, Franziska Linkehand von Brigitte Reimann, das ist ja die Hauptfigur Architektin, und es geht viel darum, wie viel sie über ihren Beruf eigentlich an Gesellschaft teilhaben kann und was das auch bedeutet für ihre Identitätsbildung. Also was werde ich eigentlich durch Arbeit, diese Frage, ja, mit wem arbeite ich, woran arbeite ich eigentlich, hat das irgendwie, spielt das eine Rolle für die Gesellschaft, spielt es keine Rolle? Mir scheint bei den Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, auch weil es ja eher um den Abstand von Arbeit auch geht zum Teil, das spielt da keine Rolle.
Ja, doch, es spielt indirekt eine Rolle, weil zumindest die Sachbücher das ja kritisieren, wie wichtig Arbeit für Selbstverständnis ist, für Standing in der Gesellschaft. Jetzt auch Nadja Scheade, die Soziologin, die by the way in öffentlichen Jobs irgendwie zum Beispiel mit Arbeitssuchenden arbeitet, und dann da so einer ihrer ersten Jobs nach der Uni war, dass sie Bewerbungstraining für Leute in Maßnahmen durchgeführt hat. Und da sagt sie, das hat natürlich wahnsinnig viel mit dem sozialen Standing zu tun. Ich hatte da plötzlich Leute zu unterrichten, die hatten alle tausendmal mehr Erfahrung im Bewerbungsschreiben als ich, und ich sollte mit denen 8 Stunden am Tag Bewerbungsschreiben üben. Und sie sagte, das ist ein Machtinstrument, und dieses Spielchen habe ich da nicht mitgespielt. Wir haben dann irgendwie so das zwar trainiert, aber dann haben wir den restlichen Tag einfach irgendwie gemeinsam gut verbracht, weil ich gesagt habe, irgendwie, das ist für die eine Leistung, dass die überhaupt schon herkommen. Die müssen das, und das hat was mit Standing zu tun. Und das ist auch so eine Frage, wie viel von Erfolg definiert uns und wie kommt Erfolg eigentlich zustande? Das zieht sich auch zumindest durch diese beiden Sachbücher, dass auch Anna Meyer zum Beispiel ganz klar sagt, irgendwie, ich habe da jetzt Karriere gemacht, aber ich schreibe dieses Buch, bevor ich vergesse, dass das nicht meine Leistung ist. Das fand ich auch ganz spannend. Die hat auch mir in einem Gespräch dann gesagt, meine Karriere, die beruht auf Glück und Zufällen. Das habe ich auch mitgebracht.
Moment, dann hören wir das jetzt mal.
Ich bekomme tatsächlich für nichts, was ich sage, so viel Widerspruch wie dafür, auch auf Lesungen. Da melden sich dann immer ganz liebe Leute und sagen, aber Sie haben doch so hart dafür gearbeitet. Und ich erzähle dann immer relativ genau, wie ich wohin gekommen bin. Und dann versteht es am Ende jeder, dass es alles Glück ist. Und ich glaube, wir könnten uns da alle ein bisschen ehrlicher machen.
Ja, dieses ehrlich machen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist so viel Zufall, es ist so viel Glück, und wir bilden uns dann ein, wir haben es verdient.
Ja, Ambitionen, das spielt natürlich auch in den Romanen jetzt eine Rolle. Tatsächlich ist man schnell dabei, dieser arbeitslosen Mara aus dem Roman von Marlen Hobrack, die tatsächlich in Dresden wohnt. Also sie ist nach der Wende geboren, aber wohnt eben in der ehemalig in Ostdeutschland auf jeden Fall, der ist man schnell dran, so eine gewisse Ambitionslosigkeit anzudichten. Ja, die hat zum Beispiel auch keinen Schulabschluss, man weiß nicht so genau warum, die bemüht sich nicht richtig um einen Job auf einem vielleicht konventionellen Arbeitsmarkt, sage ich mal. Sie hat aber einen sehr großen Traum, sie möchte nämlich Influencerin werden, und dafür zeigt sie schon bestimmte Ambitionen. Also da macht sie regelmäßig Fotos, möchte Anerkennung bekommen. Also ich glaube, das ist stark milieuabhängig auch, wie man Ambitionen und Leistung versteht und von wem man eine gewisse Anerkennung für seine Arbeitskraft, für seine Arbeitsleistung bekommen möchte.
Ja.
Ich dachte nur jetzt noch, Ambitionen sind ja auch was sehr Persönliches, und die Frage ist ja auch, wie kommen wir aus den Problemen, die in diesen Büchern beschrieben werden, wie kommen wir da raus? Und ich glaube, bei beiden wird deutlich, auch wenn die jetzt eher so ein so einen individuellen Ansatz fahren, ich lege mich aufs Sofa und verweigere mich, dass das natürlich kein gesellschaftliches Problem lösen wird. Anna Meyer schreibt irgendwie ganz ausdrücklich, also dieses, ich habe jetzt plötzlich Geldbuch, dieses Geld spielt keine Rolle Buch. Ich will das nicht individualisieren, das Problem, aber ich habe jetzt auch keine große gesellschaftliche Lösung. Es ist aber schon insofern ein individuelles Problem, wenn wir uns weigern, auch nur darüber nachzudenken. Also sie schreibt an einer Stelle, Reflexion ist Bürgerpflicht. Und das finde ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken, auch wenn das Problem nicht lösen wird. Und Nadja Shehadeh sagt natürlich auch genauso, das ist jetzt ein schöner Titel, Kapitalismus vom Sofa aus bekämpfen. Natürlich wird das so nicht klappen. Es ist gesellschaftlich. Das heißt, sie wirbt dann ganz traditionell fast dafür, tretet in Gewerkschaften ein. Wenn ihr merkt, hier wird irgendwo Konkurrenzkampf gefördert, verweigert euch, spielt das Spielchen nicht mit. Diese Dinge, also es ist ein systemisches Problem und da kommen wir dann eben mit individuellen Ambitionen auch nicht raus, wäre die Lehre aus diesen beiden Sachbüchern.
Die Romane bilden natürlich erstmal auch individuelle Schicksale ab. Ich glaube, das ist auch die große Stärke von beiden Titeln. Birgit Birnbacher übrigens, die ist auch selbst Soziologin, die geht ganz nah eben an diese Einzelschicksale dran, beschreibt das sehr präzise. Marlene Hobrack macht das auch. Die, das muss man vielleicht noch bei dem Buch betonen, die überspitzt das aber auch an vielen Stellen. Also da muss man als Leserin immer selbst entscheiden, wo hört die soziale Realität da auf und wo beginnt auch so eine Karikatur dieser Figuren. Was beide Bücher, glaube ich, können, ist auch vielleicht jenseits von so einem Sachbuch, was die beiden Romane können, ist eine bestimmte Arbeitsrealität tatsächlich auch darstellen. Zu der berührendsten Szene gehört für mich in Birgit Birnbachers Roman, wie diese ehemalige Krankenschwester ihren Bruder wäscht, ihren pflegebedürftigen Bruder wäscht. Und wie das beschrieben ist, über wirklich Seiten und mit welcher Gründlichkeit, mit welcher Präzision auch in der Sprache das beschrieben ist, das spiegelt, glaube ich, auch eine Gründlichkeit in diesem Pflegeberuf wider. Und ich glaube, in so kleinen Stellen, sowas ganz individuelles beschreiben, liegt auch eine große Wertschätzung für bestimmte Arbeiten an sich.
Bücher zum Thema Arbeit bei unseren Buchempfehlungen aus der Lesart-Redaktion für den Monat April. Miriam C. und Christian Raphansel aus unserer Redaktion waren hier im Studio. Vielen Dank dafür.